Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir sind immer noch dran an Teil B4, Kapitel 17, 11 bis 19, 27 im Lukas-Evangelium. Wir haben letztes Mal damit begonnen und haben auch einige Zeit verwendet auf diesen Abschnitt über die 10 Aussätzigen. Und dann sind wir schon ein bisschen weitergegangen. Und zwar sind wir gekommen bis Vers 25. Jetzt würden wir betrachten ab Vers 26, aber ich würde vorschlagen, des Zusammenhangs wegen lesen wir nochmals ab Vers 20. Und ich werde den Vorleser zwischendurch kurz unterbrechen und dann etwas zeigen, weitergehen, wieder unterbrechen. Und dann haben wir auch damit gleich eine gewisse Zusammenfassung von einigen Punkten von dem letzten Mal, die doch wichtig sind, um den Anschluss nicht zu verpassen für die, die nicht da waren. Darf ich dich bitten, Edmund?
Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.
Ja, mal kurz bis dahin. Das wäre übrigens bereits der kurze Abschnitt, benannt hier 1a, der sich dann mit einem späteren Abschnitt spiegelt, der auch 1a genannt wird hier. Dann 1b mit 1b im späteren Abschnitt, in der zweiten Hälfte. 2a mit 2a, 2b mit 2b. Und nun, was hier ausgesagt wird, haben wir letztes Mal gesehen, das ist Phase 1 des Reiches Gottes. Der Messias war da, aber es war noch nicht weltweit sichtbar ein Reich Gottes da, hier auf Erden, wo man gesehen hätte, dass Gottes Herrschaft alle Dinge durchdringt. Das war eben mit dem ersten Kommen des Herrn Jesus, die Phase 1, der König war da und in seiner Person war gewissermaßen das Königreich da. Wir haben letztes Mal gesehen, es ist korrekt zu übersetzen, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch, nicht in euch. Denn das Reich Gottes ist nicht in den Herzen der Ungläubigen und der Herr spricht hier zu den Pharisäern, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch, der König ist da, Phase 1. Dann kommt Phase 2 ab Vers 22.
Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort, geht nicht hin, folgt auch nicht.
Ja, vielen Dank, bis dahin. Jetzt sehen wir hier Phase 2. Der König sollte weggehen, weil die Masse von Israel den König abgelehnt hatte. Und da sollte das Reich Gottes eine ganz andere Form annehmen, so wie das im Alten Testament nicht prophezeit war. Darum nennt der Herr Jesus das, was hier Phase 2 genannt wird, in Matthäus 13, die Geheimnisse des Reiches Gottes und des Reiches der Himmel. Ein Geheimnis ist eine Wahrheit im Neuen Testament, die im Alten Testament verhüllt war. Das ist Phase 2. Der Messias ist nicht da und der Herr sagt, es wird eine schwierige Zeit sein. Da werdet ihr Momente erleben, wo ihr wünschen würdet, nur einen Tag des Sohnes des Menschen zu sehen. Aber er wird nicht da sein. Nun, wir haben das letztes Mal betrachtet, für die, die nicht da waren. Ganz kurz, im rabbinischen Judentum hat man die Zeit, wenn der Messias kommen wird, um zu herrschen, was ja ausführlich im Alten Testament beschrieben wird, diese Zeit hat man genannt Yemei Mashiach, die Tage des Messias. Das ist die Zeit, wenn er kommt, um zu herrschen. Und nun der Herr Jesus sagt, ihr werdet wünschen einen der Tage des Sohnes des Menschen. Und der Sohn des Menschen ist ein typischer Titel für den Messias, besonders aufgrund von Daniel 7, Vers 14, wo der Menschensohn beschrieben wird, kommend auf den Wolken des Himmels, um die Weltherrschaft aufzurichten. Ihr werdet wünschen, wäre doch der Herr da und würde in diesem Chaos seine Herrschaft durchsetzen. Aber ihr werdet ihn nicht sehen. Und ihr wünscht zu sehen und werdet nicht sehen. Und dann sagen Leute, siehe hier, siehe dort. Merkt man, wie sich diese Begriffe mit dem Sehen sich hier häufen? Ja? Schon vor im Vers 21, da sagt der Herr am Schluss, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Da werden aufgefordert, man soll die Augen öffnen und das, obwohl es eigentlich nicht deutlich ist, erkennen. Das Reich Gottes ist schon da, denn der Messias ist da. Aber dann kommt eine Zeit, da wird man wünschen zu sehen, man sieht nichts. Und da gibt es aber Leute, die sagen, siehe hier, siehe dort. Und wir haben letztes Mal gesehen, das hat sich so erfüllt. Also siehe, hier ist der Messias oder dort ist der Messias. In den vergangenen 2000 Jahren sind im Judentum nach dem Kommen des Herrn Jesus bis heute über 50 falsche Messias aufgetreten, die zum Teil große Teile des Judentums von England bis nach Persien verführt hatten. Und der Herr sagt, geht nicht hin, folgt auch nicht. Also man muss nicht an jede Veranstaltung gehen, wenn man im Voraus schon weiß, dass es falsch ist. Dann sagt der Herr, geht nicht hin. Aber jetzt kommt Phase 3.
Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag.
Jawohl, also, wenn dann Phase 3 kommt, der Messias kommt in Macht und Herrlichkeit, das wird so eindeutig sein, dann wird man sehen. Und zwar wird es so eindeutig sein, eben wie der Blitz ausgeht, wenn es so blitzt über den ganzen Himmel hinweg, niemand zweifelt daran, was das ist, dass es ein Blitz ist. Und so wird der Herr so offensichtlich kommen. An dieser Stelle Blaise Pascal, dieser berühmte Mathematiker und auch Erfinder einer Rechenmaschine, in der Zeit der Aufklärung hat er gegen die Aufklärungsphilosophen debattiert und argumentiert. Und er hat dann ein Büchlein geschrieben, Pensée, Gedanken. Das sind nur so Gedankenfragmente. Die hat er zusammengestellt, weil er später ein Buch schreiben wollte zur Verteidigung des christlichen Glaubens. Das hat er dann nie geschrieben, aber die Pensée hat man immer noch als Büchlein. Und da bringt er eben sehr treffende Gedanken und Argumente. Und da sagt er an einer Stelle, es ist interessant, das erste Kommen des Messias, das konnte man ganz genau berechnen, aufgrund der Jahrwochen im Buch Daniel. Und wir wissen ja wohl, die 69 Jahrwochen kann man sogar auf den Tag genau berechnen, bis auf das Kommen des Herrn Jesus an Palmsonntag. Aber, sagt er, das zweite Kommen, das können wir nicht berechnen. Aber es ist auch gar nicht nötig, weil dieses Kommen wird so offensichtlich sein, so klar, da braucht es keine Rechnung, erläutert er da in seinem Buch. Eben, blitzt, wie der Blitz blitzend leuchtet, so wird der Menschensohn kommen. Und dann Vers 25.
Vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht.
Jawohl, merkbar mit zuvor macht der Herr plötzlich wieder einen Sprung zeitlich zurück, aber sehr weit zurück. Ja? Und zwar wieder auf sein erstes Kommen. Das erste Kommen sollte sein, der Messias muss leiden für unsere Sünden. Das Grundproblem zwischen Mensch und Gott sollte gelöst werden beim ersten Kommen des Messias. Und erst beim zweiten alle Probleme, die eigentlich aus dem Grundproblem herauskommen, wie Krieg, Hunger durch Misswirtschaft der Welt und Ungerechtigkeit und Korruption und so weiter und so fort. All die Probleme von sozialer Ungerechtigkeit, Drogenprobleme und so weiter, alles wird er lösen bei seinem zweiten Kommen. Aber eben zuvor muss er vieles leiden bei seinem ersten Kommen. Und jetzt kommen wir zu unserem neuen Abschnitt. Lies jetzt einfach bis Vers 37 durch. Ich störe nicht mehr.
Du hast mich gestört. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noe in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom ausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tage sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein. Einer wird genommen und der andere gelassen werden. Zwei werden zusammen mahlen. Die eine wird genommen, die andere gelassen werden. Und sie antworten und sagen zu ihm, woher? Er aber sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler.
Vielen Dank. Also hier haben wir, was man nennt, die kurze Endzeitrede des Herrn Jesus. Die lange Endzeitrede wird dann noch kommen in Lukas 21 mit den Parallelen in Matthäus 24 und Markus 13. Aber hier haben wir Sondergut des Lukas. Also Lukas allein beschreibt diese kurze Endzeitrede. Übrigens sehr viel Material in diesem Abschnitt B4 genannt ist Sondergut im Lukas-Evangelium. Das heißt, kommt nur im Lukas-Evangelium vor, ohne Parallelen in den anderen Evangelien. Noch ganz kurz, wir haben letztes Mal gesehen, diese Geschichte mit den 10 Aussätzigen. Und auch gesehen, wie grundsätzlich wichtig die ist. Denn die Heilung von Aussatz, haben wir gesehen letztes Mal, das wiederhole ich jetzt nicht mehr, war ein ganz spezielles messianisches Wunderzeichen, das den Herrn Jesus als Messias auswies. Das hat er damals, Lukas 5, als der Herr einen Aussätzigen geheilt hatte, eine Untersuchung ausgelöst, sodass Rabbiner aus allen Städten Israels, aus Judäa und Galiläa und aus Jerusalem, nach Kapernaum kamen, um dort seine Predigt zu hören. Ganz Israel, ein Riesenaufgebot, weil jetzt war klar, jetzt müssen wir klären, das muss ja der Messias sein, wenn er dieses Wunder kann. Jetzt schickt der Herr noch 9 weitere nach Jerusalem. Ja, einer war ja ein Aussätziger aus Samaria, die anderen waren Juden. Also der Herr schickt noch 9 weitere und die müssten von den Priester, Ärzten, die spezialisiert waren auf Diagnose von Aussatz, die hatten auch die Diagnose gestellt, dass das echte Aussatz war, also eine Krankheit im Judentum beschrieben, so schlimm wie einer, der lebendig tot ist. Es sei genauso schwierig, einen Aussätzigen zu heilen, wie einen Toten aufzuerwecken. Und der Herr schickt also 9. Und die muss sich nochmals mit dem auseinandersetzen. Und der Hohe Rat musste wieder fragen, wie ist das geschehen? Wer war das? Wie 9-mal hintereinander? Und einer war eben ein Samaritaner. Jetzt am Schluss dieses ganzen Abschnittes, ich habe das überschrieben mit Epilog, also Prolog, Vorwort, Epilog, Schlusswort. In diesem Abschnitt haben wir dann das Gleichnis mit den Pfunden. Und dort geht es um 10 Diener. Ja, da ist ein Zusammenhang, die 10 Aussätzige und hier die 10 Diener. Wobei wichtig ist, die 10 Aussätzige sind aufgeteilt in, mathematisch in? Nein, dort nicht. Könnte man, aber in der Geschichte ist es aufgeteilt in? Ja, wie viele kommen zurück? 9 plus 1. Ja? 9 gehen einfach und erfüllen die Rituale, aber sie kommen nicht zurück, um dem Messias zu danken. Und dieser Samaritaner ist der Einzige, der zurückkommt und der Herr sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Der kam auch wirklich, der wurde nicht nur körperlich geheilt, sondern auch gerettet für die Ewigkeit. Also 9 plus 1. Und da sind es auch 9 plus 1. Und zwar, es ist ja bei den 10 Pfunden, die verteilt worden sind, so, dass einer hatte 1 Pfund und das hat er veruntreut. Und der kommt unter das Gericht. Ja, also ich müsste eigentlich sagen 10 Pfunde, nicht 10 Diener. So ist das korrekter. Habe ich mal zu schnell gearbeitet. Oder zu ungenau. Ja, 10 Pfunde, aber es sind eben 9, die, mit denen gut gearbeitet wurde durch die Knechte, aber eines schlecht. Und der wird gerichtet. Der steht im Gegensatz zu dem einen, der gerettet wird. Also sieht man wirklich diese Parallele. Und noch eine Parallele. Hier haben wir die Rückkehr des Samariters. Und hier in dem Gleichnis mit den 10 Pfunden geht es um die Rückkehr des Herrn Jesus. Wie er nach langer Zeit dann zurückkehrt und mit den Knechten und den Pfunden abrechnet. Ja?
Ich habe noch eine Frage zu den 9, die nicht zurückgekommen sind von den Aussätzigen. Die sind nur, also nach meiner Meinung, nur geheilt vom Aussatz. Die sind nicht errettet, oder? Nur der Samariter war errettet.
Ja, also Sünden. Das ist das Problem. Die 9, die gehen, die sind einfach geheilt worden, aber sie kehren nicht zurück zum Herrn. Und von dem einen wird gesagt, er kehrt zurück und dem sagt der Herr, dein Glaube hat dich gerettet. Also das ist ein Hinweis darauf, dass bei den anderen eben nur eine äußere Heilung war, während bei dem Samaritaner eine richtige innere Heilung. Ja, also der Samariter kehrt zurück und da der Herr kehrt zurück. Aber jetzt schauen wir das zwischendurch an. Gerne.
Ja, also zu dem... Also der Herr Jesus kommt wieder, so in Vers 34 speziell, in derselben Nacht werden 2 auf einem Bett liegen, einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden, 2 werden mahlen miteinander und einer wird gerettet werden. Also ich habe das eigentlich immer so verstanden, das ist die Entrückung, du hast aber letztes Mal klar gesagt, die Entrückung wird in den Evangelien selber nicht offenbart. Also das kann nicht die Entrückung sein. Was ist da gemeint, dass jetzt also einer, wie steht es hier, gerettet wird?
Einer wird
angenommen werden, oder?
Dann liest du Luther, nicht wahr?
Ja.
Angenommen.
Ja.
Also ich wiederhole für die den Livestream mitschauen. Die Frage bezieht sich auf die Verse 34 bis 35 und es wird hier gesprochen, von einem wird der wird genommen, so in der Elberfelder, der andere gelassen. Aber in der Luther heißt es, der eine wird angenommen und der andere wird gelassen. Und dann auch beim Mahlen, beziehungsweise Elberfelder nur genommen und der andere gelassen. Und jetzt die Frage, eben, ist das die Entrückung oder ist das nicht die Entrückung? Und eben wie du schon antönst, die Entrückung ist ja auch eines der neutestamentlichen Geheimnisse, die durch den Apostel Paulus offenbart wurden. Und zwar 1. Korinther 15, 51, da beginnt der Apostel Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaunen wird es. Und da beschreibt er das Geheimnis der Entrückung. Und in den Evangelien ist es effektiv so, dass der Herr an gewissen Stellen ganz feine Andeutungen macht, die man so noch nicht hätte verstehen. Erst mit der vollen Offenbarung in den Briefen, der Jesus sagt in Johannes 16, der Heilige Geist wird kommen. Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr mögt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, so wird er euch in alle Wahrheit führen. Und darum werden dann in den Briefen, besonders des Paulus, aber nicht nur, diese Geheimnisse dann entfaltet und so auch die Entrückung. Aber jetzt werden wir gleich sehen, warum es korrekt ist, wie die Elberfelder übersetzt. Der eine wird genommen, nicht angenommen, sondern genommen, und der andere gelassen werden. Und zwar, wenn wir der Reihe nach gehen, wird alles klarer. Vers 26. Also der Herr Jesus sagt, in den Tagen des Sohnes des Menschen. Das ist also die Zeit des Messias. Ja? Das haben wir im Judentum damals klar verstanden. Das sind die Yemei Mashiach, die Tage des Messias. Aber interessant ist, dass der Herr schon etwas die Zeit davor, vor seinem Kommen, bezeichnet er als die Tage des Sohnes des Menschen. Die sind eigentlich vorgebildet, vorgeschattet durch die Tage Noahs vor der Sintflut. Aber die Sintflut, die ist dann eigentlich eben die Illustration des Gerichtes Gottes im Zusammenhang mit dem Kommen des Messias als Richter der Welt. Aber eben schon die Zeit davor wird als die Tage des Messias bezeichnet, des Sohnes des Menschen. Endzeit ist also schon die Zeit eben der Tage des Sohnes des Menschen. Und jetzt sehen wir hier, der Jesus macht klar, dass Geschichten im Alten Testament eine Illustration sein können von zukünftigen Dingen. Dass sie also eine prophetische Bedeutung haben können. Die Geschichte von Noah und der Sintflut und auch die Geschichte von Lot und der Verwüstung von Sodom und Gomorra. Das nennt man, wenn man da gescheit sprechen will, Typologie. Typos heißt einfach Bild. Also die Lehre von Bildern in der Bibel, die etwas Prophetisches vorschatten. Und der Herr Jesus macht also hier den Vergleich. Die Tage Noahs, die gleichen den Tagen, bevor er als König der Welt kommen wird. Und zwar können wir zusammentragen, was sind die Kennzeichen, die der Herr hier erwähnt?
Essen und Trinken, heiraten.
Und? Stockst du?
Umbringen. Stottern.
Ja, aber das haben sie ja nicht gemacht, das ist dann geschehen. Aber heiraten und? Ja, sie wurden verheiratet. Ja, das geht darum, dass der Vater sagt, den zukünftigen Schwiegersohn. Ja? Da. Nehmen Sie, ich bin einverstanden. Das ist in Heirat geben. Ja, aber das sind ja nicht besonders, grundsätzlich nicht besonders böse Dinge. Sie essen, sie trinken, sie heiraten und eben werden verheiratet. Und dann kam das Gericht. Ja, sag.
Es ist eine Sitte geworden.
Es ist eine Sitte geworden. In welchem Sinn meinst du eine Sitte?
Ich habe einfach nur an das gedacht. Ah,
ja, natürlich, das ist das Problem. Man könnte ja manchen über den Grabstein am Ende des Lebens schreiben, sein Leben war Arbeit und Mühe. Aber das könnte man auch gerade bei einem Rind draufschreiben. Ja, wie ist es bei den Rindern? Die stehen morgen auch auf und ich war mal auf der Alp und dann morgen früh musste ich die Kühe raufholen, damit sie gemolken werden. Und gewisse gingen sofort, waren sehr, sehr folgsam und wussten, das tut ihnen gut. Und andere, die musste man wirklich sogar, eben ich musste ein bisschen auf die losgehen und dann stehen sie auf und gehen. Ja? Also die stehen so morgen auf und dann fressen sie und dann legen sie wieder ab. Und gut, bei den Kühen, das ist ein bisschen anders als bei uns. Sie wiederkäuen und bei uns haben manche einen Kaugummi. Und dann machen sie wieder etwas und eben Ochsen, die müssen sogar richtig arbeiten. Und dann am Abend schlafen sie wieder. Also ein schöner Wechsel zwischen Essen, Arbeiten, Essen, Schlafen. Und dann wieder aufstehen, Essen, Arbeiten, Essen, Schlafen. Das ist so langweilig. Aber es ist das Leben von vielen Menschen, wie du sagst. Es ist einfach, das ist der Inhalt. Wo ist das Tiefere? Und das war's denn. Schrecklich. Aber, weißt du, es hat ja doch etwas Gutes drin. In den Tagen Noahs heißt es wenigstens noch, dass sie geheiratet haben. Aber tragen wir mal zusammen, was in den Tagen Lots im Zusammenhang mit Sodom und Gomorra und diesem moralischen Verfall gesagt wird. Nämlich?
Da werden zwei auf einem Bett liegen.
Nein, nein, mit den Tagen Lots. Das ist Vers 28.
Aßen, sie tranken, sie kaufen und verkauften, sie pflanzten und bauten.
Das ist alles nicht so, nichts, aber auch nichts Böses, ja? Essen, trinken, kaufen, verkaufen, das ist, ja, man muss etwas arbeiten, ja? Und dealen und handeln und so, ja? Und pflanzen, bauen. Aber das war's eben. Und nicht mal heiraten. Die Unzucht von Sodom und Gomorra, die ja sprichwörtlich ist, die hat sich eben auch darin geäußert, dass sie gar nicht mehr geheiratet haben. Und der Herr sagt, so wird das sein in der Endzeit. Und wir wissen, dass ein großer Teil in der Gesellschaft denkt, wir brauchen nicht zu heiraten, wir können einfach so zusammenleben. Und ich mag mich noch erinnern, als Junge, habe ich erfahren, jetzt ist das Gesetz durch, dass das nicht mehr bestraft wird, nach dem Gesetz. Ich weiß, es ist ja immer so, es gibt ein Gesetz und dann plötzlich setzt man es nicht mehr um. Aber eigentlich wäre es immer noch strafbar gewesen, wenn man unverheiratet zusammenlebte. Und dann war das aufgehoben. Ja? Und es ist also noch nicht so lange her und jetzt ist es so normal geworden. Aber natürlich nicht alle. Es gibt auch noch viele, die heiraten. Ja, darum sagt der Herr, wie in den Tagen Noahs. Sie heiraten, wie in den Tagen Lots. Die heiraten nicht. Ja, aber interessant ist, dass der Herr also einfach Verben erwähnt, die in sich gar nicht böse sind. Aber wenn das der Inhalt ist. Wir würden vielleicht noch daran denken, in Tagen Noahs, was war sehr vordergründig. Der Herr sagt ihm nicht alles. Damit gibt er uns einen Hinweis, wir können noch mehr finden in der Geschichte von Noah. Was war so ganz, ganz, ganz auffällig?
Einer, der hatte die Arche gebaut. Oder einfach
ein, ich meine jetzt bei den Menschen, wie die Gesellschaft war zur Zeit von Noah.
Gottlos,
verdorben und gerade Gewalt wird speziell erwähnt. Die Erde war voll von Gewalttat. Das wird so in 1. Mose 6 gesagt. Gewalt! Und so wird also die Endzeit eine Zeit sein der Gewalt. Und wir leben genau in diesen Tagen, ja, wo sich Gewalt auch im Volk plötzlich entfesseln kann. Furchtbar, dass eben Herrscher, große Präsidenten, angesehen weltweit, plötzlich, die wissen nichts mehr, was sie tun sollen. Wirklich, die werden zum, ja, man bekommt fast Mitleid. Ja? Wir wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Wie sollen sie auf das irgendwie noch mit Würde reagieren? Unregierbar. Ja, das ist das Kennzeichen Gewalt. Und bei den Tagen Lots, da haben wir eigentlich schon angetönt, das war, was ganz besonders im Vordergrund war, Unzucht. Ich meine jetzt eben in der Geschichte im Alten Testament die Unzucht, genau. Und zwar wird ausdrücklich erwähnt Homosexualität und der Judasbrief erwähnt sogar noch Sodomie. Also im Deutschen ist Sodomie nicht das gleiche wie im Englischen. Im Deutschen ist es noch schlimmer. Sodomie bedeutet eben Verkehr mit Tieren. Und der Judasbrief sagt von ihnen, dass sie anderem Fleisch nachgegangen sind. Und es gibt auf Griechisch zwei Wörter für anderes. Allos und Heteros. Und es ist Heteros. Fleisch von anderer Art. Nicht Allos. Fleisch von gleicher Art. Sondern Fleisch von anderer Art. Das ist das Durchbrechen der Schöpfungsordnung.
Man sagt ja auch Hetero und Homosexuell. Homosexuell sind nicht gleich und Hetero die da das weibliche bzw. das männliche Geschlecht, also Mann und Frau ist ja hetero,
genau.
Sexuell,
genau.
Homo, Mann, Frau.
Das ist das griechische Wort, heteros, anderes, aber eben anderes von anderer Art, genau.
Hetero ist von der, heterosexuell ist von der gleichen Art. Hetero, diesbezüglich eigentlich, ja, oder?
Ja, von anderer Art, also ein anderes Geschlecht. Heterosexualität bedeutet ein anderes Geschlecht, nicht dasselbe.
Die Spezies stimmt ja noch da.
Ja, genau, genau. Aber im Judasbrief heißt es eben nicht von anderem Geschlecht, sondern anderem Fleisch. Mhm. Und das ist eben, das meint die Verbindung von Mensch und Tier. Also das Übelste, was man sich denken kann. So war das. Und dann kam das Gericht. Und jetzt, in beiden Fällen blieben Menschen übrig und andere wurden durch das Gericht weggerafft. Nicht wahr? Ja, es heißt bei Noah, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Flut kam und brachte alle um. Dann waren die alle weg. Wer blieb, war Noah und seine Familie. Und bei Lot war das so, Lot floh mit seiner Familie aus Sodom und Gomorra und das Feuer kam über Sodom und Gomorra und die Leute waren weg nachher. Und natürlich Frau Lot auch, weil sie ihr Herz dort zurückgelassen hatte. Aber wir sehen also solche, die bleiben und andere werden durch das Gericht genommen, weggenommen. Und das ist jetzt die Antwort auf die Frage von Manfred. Was ist gemeint mit genommen? Was ist gemeint mit gelassen? Genommen sind die, die durch das Gericht weggerafft werden von der Erde, und die, die gelassen werden, die bleiben auf Erden. Die werden vom Gericht verschont. Ist also genau das Umgekehrte von der Entrückung. Bei der Entrückung nach 1. Thessalonicher 4 werden die Gläubigen weggenommen von der Erde, eben entrückt, und die Gottlosen bleiben. Aber hier geht es darum, dass die Gottesfürchtigen, die werden gelassen und die Gottlosen werden weggenommen. Und jetzt, um das im ganzen Gedankenverlauf noch abzurunden, am Schluss sagen sie, woher? Er aber sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da werden auch die
Geier.
Ah, bin ich froh, die Geier. Es gibt manche Übersetzungen, die haben Adler. Aber es ist eben so, man benutzt im Altgriechischen das gleiche Wort für Adler und Geier. Und da muss man halt übersetzen, so wie es im Zusammenhang korrekt ist. Adler sind keine Aasfresser. Aber Geier, da muss man hier übersetzen Geier. Also, da wo der Leichnam ist, also das Aas, da kommen die Geier, versammeln sich. Das ist sehr interessant, wenn man so die Geier sieht, die sind so am Scannen, am Himmel, ja. Und dann ein Geier sieht irgendwo ein Aas. Und die sind immer so am Scannen, was machen die anderen? Und dann sehen die plötzlich, einer geht runter, dann gehen alle runter. So sind die. Sind die programmiert vom Schöpfer. Ja, und da kommen sie hin. Und was machen sie mit dem Aas? Das nehmen sie und weg. Ja, die Geier nehmen weg, aber eben das Leblose. Da muss man als lebendiger Mensch muss man keine Angst haben vor Geiern. Ja? Geier sind keine Probleme. Höchstens, wenn man ein ganz kleines Baby ist, dann kann das schon gefährlich sein. Aber so, die haben Angst vor uns, aber die wollen totes Fleisch und möglichst stinkiges Fleisch. Das mögen sie und das nehmen sie weg. Darum sind sie Gesundheitspolizisten. Also hier wird nochmals klar gemacht, genommen wird das Üble und gelassen werden die, die Leben haben. Das ist der ganze Gedankenablauf. Es geht nicht um die Entrückung. Und noch ein Schlüssel, auch für andere Stellen. Der Herr spricht ständig über den Sohn des Menschen. Vers 22, Vers 24, Vers 26, Vers 30. Und das Kommen des Sohnes des Menschen, das ist ganz speziell in Verbindung mit seinem Kommen als König der Welt. Und wenn im Neuen Testament eben in den Briefen über die Entrückung gesprochen wird, wird der Herr nie vorgestellt als der Sohn des Menschen. Der Menschensohn, der kommt, das ist sein Kommen als Richter. Für die Gemeinde kommt er als der Bräutigam. Komm, der Geist und die Braut rufen, komm. Und der Herr Jesus sagt im gleichen Kontext, siehe, ich komme bald. Ja, also, das ist auch wieder ein Schlüssel. Es geht hier um das Kommen in Macht und Herrlichkeit, um Phase 3 zu eröffnen. Ja?
Kurze Frage.
ist es nicht möglich, dass eben dann da Leute interpretieren, Herr Jesus hat ja das da zu den Pharisäern gesagt. Auf jeden Fall ist das nicht ein
Beleg. In Vers 22 heißt es, er sprach aber zu den Jüngern.
Ah, okay, ja. Jetzt könnte man ja behaupten, ja, dass die Gläubigen durch die Angsthalszeit durchgehen müssen.
Ja, und das ist ja auch in dem Sinn korrekt. Die Bibel sagt ja, dass die Gläubigen in Offenbarung 7 eine unzählbare Schar aus allen Völkern wird durch die Drangsal hindurchgehen. Schlagen wir auf, Offenbarung 7. Vers 9. Du hast mit deiner Frage genau in die richtige Richtung geschossen oder gezielt.
Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen.
Nur weiter, ja, ist so schön.
Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen.
Nur weiter.
Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern begleitet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen.
Ja. Wunderbar. Also Johannes sieht die am Ende der Drangsalszeit, wie sie in Phase 3 eintreten. Aber davor waren diese 3,5 Jahre, die die Bibel bezeichnet als die große Drangsalszeit. Und da sind sie hindurchgegangen. Also ganz klar, die Bibel lehrt Gläubige, und zwar in großer Zahl, aus allen Völkern, allen Sprachen, allen Stämmen, werden durch die große Drangsal hindurchgehen. Aber in Kapitel 7, 1 bis 8, beschreibt er nochmals Leute, die hindurchgehen werden. Und zwar sind das die 144.000 Versiegelten aus allen 12 Stämmen Israels. Also, es gibt einen Überrest aus Israel, der durch die Drangsal hindurchgehen wird. Und diese 144 werden speziell versiegelt. Johannes sieht sie am Anfang, vor den 3,5 Jahren, wie sie versiegelt werden, um dann sicher hindurchzugehen. Und die Volksmenge, die sieht er am Ende. Ja? Aber in Kapitel 14, 1 bis 5, dort sieht Johannes diese 144.000 nochmals, aber am Ende, wie sie ins tausendjährige Reich eingehen. Dort sieht er sie nämlich auf dem Tempelberg Zion zusammen mit dem Herrn Jesus, dem Lamm Gottes.
Aber es gibt ja noch ein paar, die durchgehen. Dieser Drittel, der gläubig wird von den Juden, oder?
Ja, also...
Und die zwei Zeugen, die aber sterben werden, aber wieder auferstehen werden.
Genau. Ja, du willst einfach ganz genau sein. Und ich wollte es ein bisschen ungenauer sagen, damit es nicht so kompliziert wird. Aber das ist schon gut. Jetzt bauen wir das voll ein. Ja, also wir sehen einen Überrest von 144.000 aus Israel. Die werden sich im Land Israel bekehren. Und die werden durch die Drangsal hindurchgehen. Aber wie Philipp sagt, nach Sacharja 13, Vers 8, wird ein Drittel der Bevölkerung in Israel, nach den heutigen Zahlen, 6 Millionen Juden im Land, wären das 2 Millionen, die werden sich bekehren in der Drangsal im Land. Und die gehören, eben das wolltest du ja uns damit auch erklären, Philipp, die gehören auch zu dem Überrest aus Israel.
Das heißt, eben 2 Millionen plus 144, muss man ja weiterrechnen dann.
Genau. Also plus x, bis das dann passiert. Genau.
Ja, eben, also eben, wenn man jetzt natürlich, wenn man nicht genau weiß, jetzt will ich heute sagen, wir 2 Millionen etwa nach dem, aber eben ist ja x plus 144.000 plus 2.
Danke, ganz genau.
Y.
Genau, also die zwei Zeugen, die gehören eben auch zu diesem Überrest. Ja, und die, das sind auch Gläubige, die durch die Drangsal gehen. Aber das sind Gläubige aus Israel, die Gott als Israeliten betrachtet. Aber heute, in der Zeit der Gemeinde, seit Pfingsten, da sagt uns Galater 3, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. Also, man ist nicht etwas Besseres, wenn man jüdische Abkunft hat. Gut, man kann bei MyHeritage einen Gentest machen, in 3 Monaten kommt er und dann steht drauf, wie viel Prozent aschkenasisches Blut man hat. Ja, dann sieht man vielleicht 20%, ist aber nichts Besseres. Kommt in der Gemeinde nicht drauf an. Eben, das spielt keine Rolle. Aber nach der Zeit der Gemeinde wird Israel wieder eine Rolle spielen. Als Gottes Zeuge hier auf der Erde. Und darum in Offenbarung 7 wird Israel unterschieden von den Gläubigen aus den Nationen. Also nach der Entrückung der Gemeinde, die wir eben vor der Drangsal hier einzeichnen müssen, am besten noch mit einer anderen Farbe. Ich habe kein Grün mehr. Doch, da. Ja, weil das ist ja die Himmelfahrt des Herrn. Und da die Entrückung. Der Herr kommt bis in die Luft, nimmt die Gläubigen weg und dann wird Israel wieder Gottes Zeuge sein hier auf Erden und unterschieden werden von denen, die aus anderen Völkern sich bekehren werden, in der größten Not und durch die Drangsal hindurchgehen. Ja, aber das passt ja wunderbar mit der Geschichte von Noah. Noah war in der Arche und wie?
Er war gerettet.
Ja, und, aber Noah war drin in der Arche und wer noch? Ja, noch 7 mit, also 8 Leute. Noah, seine Frau, Sem, Ham und Japhet und ihre Frauen. Ja, aber die Bibel sagt klar in 1. Mose 10, dass von diesen 3 Ehepaaren, Sem, Ham, Japhet und ihre Frauen, stammt die ganze Menschheit ab. Nachsintflutliche Menschheit. Die waren alle in der Arche. Und wir haben gelesen in Offenbarung 7, aus jeder Nation, jedem Volk, jedem Stamm und jeder Sprache werden Menschen gerettet und durch die Drangsal gehen und sie werden ihre Kleider im Blut des Lammes waschen. Also, die werden genau repräsentiert durch die, die in der Arche waren. Das sind die Vorfahren der gesamten heute lebenden Menschheit. Und das ist ja grandios, wie das Bild aufgeht. Kommt dazu, nebst dieser Familie war wer noch in der Arche? Tier, aber welche, grob gesagt, 2 Gruppen Tiere? Reine und unreine. Koschere und nicht koschere Tiere. Nach 3. Mose 11. Und wenn wir Apostelgeschichte 10 studieren, dort erfahren wir im Zusammenhang mit der Vision von Petrus, dass koschere Tiere im Kontrast zu den unreinen Tieren, die ein Bild sind von den Nationen, sind die reinen Tiere ein Bild von Israel. Also von allen Tierarten und nicht alle Tiere, aber von allen Tierarten und zwar koschere und nicht koschere. Und das ist genau Offenbarung 7. Der Überrest aus Israel wird gerettet, und zwar aus allen Stämmen, nicht nur ein paar. Und Sogar der Stamm Dan wird gerettet. Das erfahren wir dann aus Hesekiel 47, 48. Der Stamm Dan wird auch ein Teil bekommen im Land, nur gehört er nicht zu den Versiegelten, aber auch zu diesem Überrest, dem Drittel. Und dann haben wir also darin die reinen Tiere und die unreinen Tiere von jeder Art symbolisieren, aus allen Nationen. Ethnos auf Griechisch, das ist die größte Einheit, die es gibt. Kleiner ist Laos, Volk. Russland ist eine Nation, aber besteht aus vielen verschiedenen Völkern und auch Stämmen. Und dann die noch kleinere Einheit sind Stämme. Und da haben wir noch Sprachen. Heute zählen wir über 7000 Sprachen weltweit, ohne die Dialekte zu zählen. Das ist fantastisch. Und es gibt manchmal Sprachgruppen, da sind nur ein paar hundert Leute. Die haben eine eigene Sprache, nicht einen eigenen Dialekt, eine eigene Sprache. Und die Bibel sagt, aus allen Stämmen, Sprachen werden Menschen gerettet werden. Aus allen Arten. Aber es gibt keine Allversöhnung. Gott möchte zwar, dass alle Menschen gerettet werden, 1. Timotheus 2, Vers 4 und 2. Petrus 3, Vers 9, aber es werden nur die gerettet, die sich bekehren. Aber die Bibel sagt, aus allen Stämmen, Völkern, Nationen und Sprachen werden Menschen gerettet werden. Und die gehen hindurch, wie Noah und seine Familie mit den Tieren durch die Flut hindurchgegangen sind. Aber jetzt kommt die Pointe. Und ein bisschen vorher, vor der Sintflut, gab es einen Mann, der hieß Henoch. Henoch, was heißt Henoch? Auf Französisch Enoch. Was heißt das?
Der Geweihte.
Der Geweihte oder Eingeweihte? Auf Hebräisch sagt man Chanoch. Der Eingeweihte, Belehrte. Also der Eingeweihte ist in ein Geheimnis. Jetzt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick. Das Geheimnis der Entrückung haben wir. Wir sind Henochiten, die wir zur Gemeinde gehören und bekehrt sind. Also wir warten auf den Moment als Eingeweihte dieses Geheimnis, dass wir entrückt werden. So wie Henoch vor der Sintflut entrückt wurde. Also die Bildersprache ist fantastisch, wie das aufgeht. Und dann ist es noch schön bei Henoch, was ist das Kennzeichen gewesen in seinem Leben?
Er wanderte mit Gott.
Ja. Oder in der holländischen Übersetzung, er spazierte mit Gott. Ja, weil Hitalech heißt dort, das ist nicht das normale Wort, Halach heißt gehen. Aber Hitalech, das heißt so zur Freude spazieren. Ja? Und dann hat es noch einen Sinn, das ist eine spezielle Form im Hebräischen, der Hitba'el, und der hat manchmal die Bedeutung, nicht nur reflexiv oder so, für sich zur Freude wandeln, sondern zur Freude eines anderen wandeln. Und darum hat die Septuaginta, die älteste griechische Übersetzung, das übersetzt mit, er gefiel Gott wohl. Und so steht es in Hebräer 11. Durch Glauben hat Henoch das Zeugnis bekommen, dass er Gott wohlgefallen habe. Das steht ja gar nicht im Alten Testament. Natürlich! Lehitalech heißt, dass er eben zur Freude Gottes sein Weg gegangen ist. Also nicht, er hat wie Jubal und Tubal-Kain große Errungenschaften dieser Welt gemacht. Er wandelte mit Gott und plötzlich war er nicht mehr. Das ist es, was Gott von uns als Gemeinde erwartet. Dass wir mit dem Herrn treu den Weg gehen und dann werden wir Abschied nehmen, wir werden gehen. Aber dann wird ein Überrest aus Israel zum Glauben kommen und ein Überrest aus allen Nationen. Allerdings nur solche, die das Evangelium nicht schon vorher gehört und abgelehnt haben. Denn 2. Thessalonicher 2, 9 bis 12 erklärt ja, dass Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns senden wird, dass sie alle der Lüge glauben. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie gerettet würden. Also die werden durch den Antichristen in dieser Zeit nach der Entrückung verführt werden. Aber wir vermuten, dass etwa 2 Milliarden Menschen noch nie das Evangelium gehört haben. Es sind zwar heute alle Nationen erreicht, aber nicht alle Menschen und auch nicht alle Stämme. Und das ganz Wichtige ist dabei zu bedenken, Matthäus 24. Der Herr sagt, bevor das Ende kommen kann, und mit das Ende meint er die große Drangsal, die nennt er das Ende. Was sagt der Herr dort in Matthäus 24, Vers 15? Kann das Edmund vorlesen? Ich meine 14.
Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.
Jawohl. Jetzt, die eine Luther-Übersetzung haben, da steht Völker. Allen Völkern. Und es ist so, dass wir zählen etwa 10.000 Völker weltweit. Also ist das entspricht dem griechischen Wort Laos. Aber wir zählen so ungefähr 200 Nationen. Und die meisten sind im gleichen Verein wie die Schweiz, in der UNO. Bin ich stolz darauf, aber es ist so. Die meisten sind vereinigt. Also ungefähr 200 Nationen weltweit, aber 10.000 Völker. Und der Herr sagt nicht alle Völker, sondern alle Nationen werden mit dem Evangelium erreicht werden. Und dann wird das Ende kommen. Das Ende meint, kann man ganz klar zeigen vom Wortgebrauch her, wie der Herr Jesus das verwendet, die große Drangsal. Also die Entrückung, da muss keiner kommen, ja, wir haben noch so viele Völker, haben noch keine Bibelübersetzung oder so viele Stämme haben noch keine. Ja, wir machen jetzt, was wir können. Aber das ist nicht die Bedingung, um zu gehen. Wir müssen einfach mit dem Herrn spazieren, jeden Tag, zu seiner Freude wandeln. Und dann, es kann jederzeit sein, die Entrückung. Gehen wir zurück zu Lukas 17. Ja? Ach so, also ich muss natürlich eben ganz genau sein. Nochmals werde ich ermahnt, diesmal von meiner eigenen Frau. 3,5. Ja, es ist ganz wichtig. Oder ich habe es auch wieder einfacher machen wollen, als es ist. Hier, in diesem Zwischenraum spielt eine Periode von 7 Jahren eine ganz wesentliche Rolle. Das ist die 70. Jahrwoche von Daniel. Und die ist aufgeteilt in 3,5 und 3,5 Jahren. In den ersten 3,5 Jahren haben wir die Stunde der Versuchung, wo der Antichrist verführen wird. Und dann 3,5 Jahre große Drangsal. Also die Entrückung, wenn jemand mich fragt, glaubst du, dass die Entrückung vor der großen Drangsal ist? Dann sage ich, ja, nicht nur das, sondern vor der Stunde der Versuchung. Noch vorher. Eben, das wollte ja meine Frau damit sagen. Der Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 10, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Also, das ist die Stunde der Versuchung und hier die große Drangsal. Ja?
Ich habe noch eine Frage betreffend Entrückung. Man sagt, 1. Korinther 15 redet von dem Geheimnis. Ich habe auch schon Ausleger gehört sagen, dass dort nicht das Entrückungsgeheimnis ist, sondern die Umwandlung. Weil die Entrückung ist ja im Alten Testament bekannt gewesen. Gerade zum Beispiel oder Henoch. Was machen wir jetzt?
Also, erstens mal ist es korrekt. In 1. Korinther 15, 51 steht gar nicht das Wort Entrückung. Sondern dort wird erklärt, dass die Gemeinde eben verwandelt wird und nicht sterben muss, die letzte Generation. Und das ist eben Teil dieses Geheimnisses. Aber das Geheimnis geht dann weiter, das führt eben Paulus in 1. Thessalonicher 4 aus, und dann wird man entrückt werden. Und die Aussage ist auch falsch. Zu sagen, Entrückung war im Alten Testament kein Geheimnis. Man kennt ja die Entrückung von Henoch. Natürlich, aber Geheimnis meint nicht die Entrückung von Henoch, sondern die Entrückung der Gemeinde. Dass der Leib Christi bestehend aus Juden und Nichtjuden, die eine Einheit sind, dass die entrückt werden, dass die verwandelt werden, das ist im Alten Testament nicht mitgeteilt, das war ein Geheimnis. Aber es gibt noch mehr zu sagen zum Thema Entrückung im Alten Testament. Können wir noch weitergehen? Aber ist nicht nötig. Das ist wirklich das Geheimnis im Zusammenhang mit der Gemeinde. Gut, und jetzt noch etwas Schönes. Also der Herr sagt ja, wir wollen jetzt herausfinden, zu welcher Tageszeit wird der Herr kommen? Ein Dieb in der Nacht. Aber wie ein Dieb in der Nacht, ja? Das ist also für diese Welt wird es eine unerfreuliche Sache sein. Ja, nicht wahr? Wenn man gerne Besuch hat, das ist eine Sache. Aber wenn ein Dieb kommt, das haben auch gastfreundliche Leute nicht so gern. Und der Dieb kommt auch überraschend, der kündigt sich nicht an. 4.35 Uhr bin ich dann vor der Türe. Ja, aber er kommt irgendwann, es ist eine böse Überraschung. Und das will der Herr sagen, dass er kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das bedeutet, es wird eine böse Überraschung sein für diese Welt. Übrigens auch wieder ein Schlüssel. In all den Stellen, wo gesprochen wird über das Kommen wie ein Dieb in der Nacht, ist nie die Entrückung gemeint. Ist immer das unerfreuliche Kommen für die Welt gemeint. Aber für die Gemeinde kommt er als der Bräutigam und holt die Braut nach Hause, so wie das in der jüdischen Zeremonie gemacht wird, die Heimholung der Braut. Jetzt habe ich etwas vergessen, oder hat jemand noch etwas gesagt? Was?
Ich frage mich, ob in der Stelle, die Stelle, wo es steht mit dem Dieb in der Nacht, ist das Markus oder Matthäus?
Ah, verschiedene Stellen. 2. Petrus 3 und so weiter. Ja. Gut, und Markus 13 spricht der Herr auch davon. Ja. Also, aber wann kommt er? In Vers 31 haben wir die Antwort. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, steige nicht hinab, um es zu holen. Und ebenso, wer auf dem Feld ist, wende sich nicht zurück. Ja, auf dem Feld, bei der Arbeit, am Tag, auf dem Dach, am Tag. Aber Vers 34 heißt es, ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein, der eine wird genommen und der andere gelassen werden. Ja, das ist doch in einer Nacht. Ja, was ist es jetzt? Beides ist wahr. Eben, wir haben immer auf einer Hälfte der Erdkugel haben wir Tag und auf der anderen haben wir Nacht. So einfach ist das. Der Herr macht hier nicht Geophysik, ja, um zu erklären, wie die Erde ist, damit wir das wissen, wie die Erde ist. Aber er sagt es so, wie es ist. Die Erde ist eine Kugel. Das tut mir leid, alle, die im Livestream zuschauen und fanatisch Flacherdler sind. Es ist einfach anders. Und in Hiob 26, Vers 7 heißt es, er hängt die Erde auf über dem Nichts. Und in Jesaja 40, Vers 22, er ist es, der da thront über Chuk der Erde. Und Chuk meint nicht einfach einen flachen Kreis, sondern wird in Hiob zum Beispiel verwendet auch für die scheinbare Himmelswölbung. Nicht wahr? Das Firmament erscheint uns ja als Beobachter gewölbt. Chuk meint eine Wölbung. Und das ist auch ein Hinweis auf die Kugel. Darum hat es auch eine spanische Übersetzung übersetzt mit El Globo de la Tierra. Eine modernere spanische Übersetzung hat den Mut gehabt, das korrekt so wiederzugeben. Ja, und hier haben wir klar, es wird an einem Tag sein und es wird auch in einer Nacht sein. Aber eben, es wird ein scheidendes Gericht sein. Wenn er kommt, dann werden eben die Gottlosen weggerafft werden und die Gottesfürchtigen, eben der Überrest aus allen Völkern, dieser unzählbare Schar und aus Israel, die werden durch die Drangsal hindurchgehen ins tausendjährige Friedensreich eingehen, in Phase 3. Und da werden schließlich nur Bekehrte, Wiedergeborene hineinkommen. Aber die werden dann auch Kinder haben. Und wie Spurgeon gesagt hat, die Gnade fließt nicht im Blut. Heute würden wir sagen, ist nicht auf der DNA kodiert, die Bekehrung. Jeder muss sich selber bekehren. Und im tausendjährigen Reich werden eben viele sich nicht bekehren, sondern wie es in dem Psalmen heißt, sich mit Schmeichelei dem König unterwerfen, solange der Teufel gebunden ist. Aber am Schluss der tausend Jahre wird er nochmals losgelassen werden und dann wird er die, die sich nicht bekehrt haben, weltweit verführen zum letzten Aufstand von Gog und Magog, Offenbarung 20, und dann kommt erst das Ende der Welt.
Ja. Wieso wird in der Offenbarung nur die letzten 3,5 Jahre? Also man liest ja in der Offenbarung nicht von diesen 7 Jahren.
Ja, siehst du, gerade jemand sagt doch. Also du sagst, die Frage ist, warum wird in der Offenbarung nur von den letzten 3,5 Jahren gesprochen und nicht von den ersten 3,5 Jahren? Also. Ja, aber es wird von beiden gesprochen. Und zwar in Offenbarung 11 findest du beides. Und zwar wird dort auch gerade dort gesprochen über die 3,5 Jahre, wo die zwei Zeugen auftreten werden. Und das ist das sind diese ersten 3,5 Jahre. Beweis: Nach 1260 Tagen, 3,5 Jahren, werden die getötet werden. Und dann gibt es ein Fest weltweit. Die werden sich Geschenke schicken. Viele aus den Nationen und den Völkern werden sie sehen, wie sie tot, ihre Leichname tot liegen in den Straßen von Jerusalem. Da haben manche früher gespottet, wie geht das? Ist ja gar nicht möglich, dass da die Welt zuschauen kann, wenn da zwei Leichen am Boden liegen in Jerusalem. In der Zwischenzeit kam das Fernsehen und dann noch ein paar Dinge dazu. Ja, also heute kein Problem mehr. Und die werden sich Geschenke schicken. Ja, wenn das die zweiten 3,5 Jahre wären, da gibt es keine Geschenke mehr. Weder Weihnachten noch irgendetwas anderes. Ja, wenn der Herr kommt als der Richter, da ist aus mit Geschenke. Und dort sehen wir, 3,5 Tage wird es dann noch dauern und dann werden die auferstehen und entrückt werden. Das sind die ersten 3,5 Jahre. Ja, also, es wird die ganze Zeit in der Offenbarung beschrieben. Noch etwas, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Normalerweise haben wir jetzt in einem solchen Stadium eigentlich die Zeit schon verpasst. Und jetzt können wir noch rechtzeitig sein und doch trotzdem noch ein paar Fragen beantworten. Ja?
Bei mir steht zurückgelassen, nicht gelassen. Was ist das, dass die Menschen hier zurückgelassen werden?
Eben. Die Gottesfürchtigen, die werden, wenn der Herr kommt als Richter der Welt, die werden zurückgelassen werden auf der Erde. Das ist positiv. Das sind die, die dann ins tausendjährige Reich hineingehen. Und die anderen werden durchs Gericht weggerafft werden. Noah und seine Familie wurden zurückgelassen auf dieser Erde. Aber die anderen alle gingen. Und bei Lot wurde zurückgelassen auf der Erde. Und die anderen gingen ins Jenseits. Durchs Feuer hindurch.
Tausendjähriges Reich. Werden die entrückt?
Ja.
Auf Erden.
Ah, auf Erden. Also, es ist ja so, der Herr wird kommen in Macht und Herrlichkeit und alle Heiligen mit ihm. So wird das erklärt in 1. Thessalonicher 3, Vers 13. Da wird dieses zweite Kommen beschrieben. Und dann werden wir also den Herrn begleiten, wenn er kommt. Und jetzt eine Frage, werden wir dann auch weiter auf der Erde sein oder nicht? Es ist so. Da kommen wir dann später noch dazu. Am Anfang haben wir etwas von den 10 Pfunden gehört, aber nicht gerade viel. Dort wird in dem Gleichnis erklärt, der Herr kommt zurück und wird mit seinen Knechten, die während Phase 3 gedient haben, abrechnen. Beziehungsweise einer hat eben nicht gedient. Das war nur ein bekennender Christ. Aber er wird mit ihnen abrechnen und dann sagt er einem, du wirst über 10 Städte gesetzt werden. Und ein anderer über weniger Städte, je nach Treue. Das heißt, die Gläubigen werden im tausendjährigen Reich Funktion übernehmen der Herrschaft. Darum sagt auch Paulus in 1. Korinther 6, ihr habt Probleme in der Gemeinde. Sind da keine Brüder, die Probleme lösen können? Ihr geht vors Gericht, vor ungläubige Richter, die gar nicht verstehen, was da eigentlich abgeht in der Gemeinde. Wisst ihr nicht, sagt er in dem Zusammenhang, dass die Heiligen die Welt richten werden? Also juristisch auftreten und entscheiden. Und das wird eben geschehen. Heinz bekommt vielleicht einmal Buenos Aires und dann noch ein paar Städte dazu. Und Jerry, weiß auch nicht. Ich würde gerne möglichst nahe bei Jerusalem sein, aber das sind dann persönliche Wünsche. Aber nur um zu sagen, wir werden Aufgaben haben zu regieren. Aber wichtig ist, wohnen tun wir im Haus des Vaters. Der Jesus sagt in Johannes 14 am Vorabend der Kreuzigung, als die Schatten von Golgatha auf ihn gefallen waren, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und er geht hin, eine Stätte zu bereiten und wird wieder zurückkommen, damit wir da sind, wo er ist. Wohnen werden wir im himmlischen Tempel. Denn das Haus meines Vaters ist der in Johannes 2, der Name für den Tempel. Und Johannes 14, auch für den Tempel, aber den himmlischen Tempel. Wie die Priester auf der Nordseite gegenüber dem Allerheiligsten ihre Wohnungen hatten, wo sie schliefen im Tempel, so werden wir im Haus des Vaters wohnen. Und dort auch anbeten, wie wir das sehen in Offenbarung 5, die 24 Ältesten rund um den Thron Gottes im Allerheiligsten Himmel beten sie als Lamm Gottes an. Und arbeiten werden wir auf der Erde. Ich war viele, arbeiten, es gibt solche unter uns, die arbeiten zu Hause. Da ist also Wohnort und Arbeitsort der gleiche. Aber für viele ist es so, man wohnt an einem Ort und man arbeitet an einem anderen Ort. Und so wird das auch sein, wir wohnen oben und arbeiten unten. Und das wird spannend sein. Also wie die Engel wohnen ja auch nicht auf Erden, sondern die wohnen im Jenseits. Aber Hebräer 1, Vers 14 sagt, sind sie nicht dienstbare Geister, ausgesandt um der Willen, die und so weiter. Also Engel switchen ständig zwischen Jenseits und Diesseits und haben die Aufgabe. Und so werden wir auch switchen. Und der Jesus sagt ja in Johannes 2, wir werden noch Größeres sehen. Engel, die steigen auf und ab auf den Sohn des Menschen. Dann in Bezug auf den Traum von Jakob mit der Himmelsleiter, wo die Engel auf und absteigen. Vom Himmel auf die Erde. Himmel auf die Erde. Und so ist das eben nicht nur mit den Engeln, sondern auch die Gläubigen werden so switchen. Einmal hat eine, ich habe das auch schon mal erzählt, aber für die, die es nie gehört haben, das ist immer meine Ausrede, wenn ich etwas zweimal erzähle. Und zwar eine Schwester in Frankreich, die war 100% ADHS. Und zwar bis ins hohe Alter. Sogar in der Zeit, als sie nicht mehr gehen konnte, war die immer noch. Also unglaubliches Temperament. Und ich weiß noch, vor Jahren, da war sie auch schon alt, hat sie mir gesagt, wird das nicht vielleicht langweilig in der Ewigkeit? Ich habe sie dann getröstet. Nein, weißt du, es ist so. Wir wohnen im Haus des Vaters und werden auf der Erde arbeiten und werden regieren, werden ständig wechseln. Und ja, eben dann kann man auch hinzufügen und wir werden Anbetungszeit haben im Allerheiligsten, Offenbarung 5. Es wird nie langweilig werden. Und Gott hat sowieso ein Programm, nicht nur für das tausendjährige Reich, sondern Epheser 2 heißt es, auf dass er in den kommenden Zeitaltern, das tausendjährige Reich wird ja genannt das kommende Zeitalter. Aber dort heißt es, in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese. In Christus Jesus. Also Gewalt, eben nichts von Langeweile, nur wir können uns nur freuen.
Kann man durchaus ist die Stelle aus 1. Offenbarung, also dort steht es aus, steht Paulus noch mal, da ist ein 1. Offenbarung 6, da geht es ja darum, dem, der uns liebt, der uns von Sünden gewaschen hat und uns gemacht hat zu einem Königtum und Priestern sein, weil wir sind der Priester Gottes, wir dienen dem Herrn, im Tempel, aber gehören auch dem Königtum Gottes an, deshalb zu einem Königtum und herrschen mit ihm auf der Erde.
Sehr schön. Also, Offenbarung 1, Vers 5, wie du sagst, dem, der uns liebt, hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, das bedeutet eben, wir beten an und werden diesen Platz im Himmel haben. oder im Allerheiligsten und wir werden als Königtum regieren auf Erden. Aber da drüben war auch noch eine Frage, die ich übergangen habe. Stimmt's?
Ja, also ich wollte nur sagen, es gibt dann auch für uns die Ewigkeit, nicht mehr Raum und Zeit. Aber gibt es das? Ja, du sagst mal, wir switchen.
Ja, es ist so, wir werden nicht kleine Götter werden. Und Zeit ist gebunden an Raum. Ja. Nur Gott ist Jahwe. Er sagt in Jesaja 42, Vers 11, mein Name ist Jahwe, der Ewigseiende. Meine Ehre gebe ich keinem anderen. Ewig zu sein, über Raum und Zeit, das kommt nur Gott zu. Das wird bei uns nicht sein. Aber dann sagen manche, ja, aber im Himmel, da wird es keine Zeit mehr geben. Dann sage ich, ja, wo steht das? Da haben wir aber Probleme. Aber dann muss man, in dem Moment, wo einer dann Probleme hat, muss man sagen, ja, und jetzt Offenbarung 8. Das Lamm Gottes öffnet das siebte Siegel und es entstand eine Stille in dem Himmel von einer halben Stunde. So, halbe Stunde im Himmel. Ja, also, dann wollen wir noch. Ja, komm, ganz kurz. Mach dir, Thierry.
Das würde hier doch passen. Ein Mensch lebt im tausendjährigen Reich, kommt zum Glauben und stirbt dann. Was geschieht mit dem?
Also. Ein Mensch kommt im tausendjährigen Reich zum Glauben, stirbt im tausendjährigen Reich. Was geschieht mit ihm? Gut, es ist so, dass im tausendjährigen Reich wird normalerweise wird man nicht sterben. Denn da wird der Tod so weit weg sein, dass es heißt in Jesaja 65, dass die Menschen so alt werden wie die Bäume. Und dann heißt es aber, dass der Sünder als 100-Jähriger, und er ist dann immer noch ein Jüngling, verflucht werden wird. Und das bezieht sich auf solche, die im tausendjährigen Reich rebellieren werden. Die werden sofort getötet werden. Aber das sind nicht solche, die ins tausendjährige Reich hineingekommen sein werden. Schwierig. Die sind ja alle wiedergeboren. Die anderen werden weggerafft. Aber die haben wieder Nachkommen, und wenn solche sich dann nicht mit Schmeichelei unterwerfen, sondern rebellieren, dann werden sie ausgerottet werden. Und darum steht in Psalm 101, im letzten Vers, jeden Morgen wird Gott den Gesetzlosen wegraffen. Aber das ist nicht mehr das Normale. Und jetzt, wenn du natürlich die theoretische Frage stellst, jetzt angenommen, einer, der wäre bekehrt und kommt ins tausendjährige Reich und der würde jetzt rebellieren. Und dann würde er getötet werden, ja? Also, es ist ja eigentlich nicht zu erwarten, dass wahre Gläubigen dann eine Rebellion gegen den Herrn starten würden. Aber sogar die theoretische Frage wird nämlich sehr praktisch, was ist mit den Leuten geschehen in 1. Korinther 11, die gestorben sind, weil sie das Abendmahl unwürdig genommen haben. Dort können wir mit Sicherheit sagen, die sind nicht verloren gegangen, sondern der Tod war nur die körperliche, also nur die stärkste Zucht, die ein Gläubiger auf Erden erleben kann, dass er früher gehen muss. Und zwar sagt nämlich der Apostel Paulus, dass wenn gewisse entschlafen sind, in Korinth, dass eben dies geschieht zur Züchtigung. Das ist das Wort Paideio, Kindererziehung. Und er sagt, damit sie nicht mit der Welt verurteilt würden. Die werden also nicht einmal mit den Ungläubigen vor dem großen weißen Thron in Offenbarung 20, Vers 11 stehen, sondern die sind gerettet, aber man kann sagen, der Art wie durchs Feuer. Also schrecklich, wenn ein Gläubiger so gezüchtigt wird. Also das wäre jetzt eine rein theoretische Sache, ja?
Also du denkst, wer gläubig ist im tausendjährigen Reich, lebt 1000 Jahre und wird dann auch verwandelt oder so, ohne Auferstehung?
Ja, das ist jetzt eben das, was ich schon angetönt habe. Ich gebe nur die Stelle an, im Psalm 49 wird nämlich eine Entrückung erwähnt in Verbindung mit dem tausendjährigen Reich. Aber das würde jetzt fast zu weit führen. Ich gebe das einfach nur noch so an, ohne das gründlich zu belegen. Also, im Psalm 49 geht es ganz deutlich ums tausendjährige Reich. Hört dies, ihr Völker alle, nehmt es zu Ohren, alle Bewohner der Welt. Und dann wird in Vers 16 gesagt, Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich aufnehmen. Und es ist das gleiche Wort im Hebräischen wie 1. Mose 5, 24 bei Henoch, als er entrückt wurde. Das heißt also, die Gläubigen, die ins tausendjährige Reich hineinkommen, die werden ja nicht verwandelt sein. Aber am Schluss des tausendjährigen Reiches wird ja die Welt aufgelöst werden. Wie kommen die rüber in die andere Welt? Das ist die Entrückung von Psalm 49. Also wieder, ich habe gesagt, Entrückung, es gibt noch mehr zu sagen im Alten Testament, aber das ist nicht die Entrückung der Gemeinde, sondern die Entrückung am Ende des tausendjährigen Reiches.
In dem Fall auch die Zurückgebliebenen.
Die Zurückgebliebenen?
Die Gelassenen, was wir heute im Text gelesen haben.
Ja, eben, das werden die sein, die gelassen sind, die werden am Schluss des tausendjährigen Reiches eine Entrückung erleben. Ja.
Umwandlung.
Ja, natürlich, ja, klar, alles wird neu gemacht. Siehe, ich mache alles neu. Ja, spannend, aber wir müssen doch mal aufhören.